Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Der Nummer 1 Podcast, heute mit einem Nummer 1 Learning. Von dem Mann, der sagt, dass Athleten immer zweimal sterben. Aber er zeigt hier, wie sich jeder ganz neu erfinden kann. Er ist Weltmeister, Olympiasieger, jetzt ist er Erfinder einer Sportart, die olympisch wird und kurz davor ist, eine Milliardenbewertung zu bekommen. Von HYROX, der World Series of Fitness Racing, der Founder Mo Fürste.
Ja, jeder, der seine Karriere beendet, für den ist es wahnsinnig komplex und schwierig, jemals wieder dieses Feuer für irgendwas zu entfachen. Da strugglen erstmal alle, weil die wenigsten haben am Tag 1 nach dem Karriereende schon genau das gefunden, was sie in der Form auch nur im Ansatz ähnlich motiviert. Und überall ist immer das gleiche Thema, dass dieser Übergang einfach der härteste ist. Und deswegen passt dieses Synonym mit Athletes Die Twice, finde ich, sehr, sehr gut. Und es beschreibt sehr diesen Gemütszustand von Athleten im Übergang von Karriereende zu dem, was auch immer dann danach kommt.
99, 100, here he comes, your world champion, your HYROX world champion.
Bevor der Podcast startet, eine News, die mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. Tomorrow, das Buch, es kommt Anfang des Jahres. Der Titel, der Code zum Erfolg. Hier verraten die krassesten Gäste aus Tomorrow, wie du wirklich erfolgreich werden kannst. Und das kann ich versprechen. Der Code zum Erfolg, es ist dein Code für deinen Erfolg. Ab Anfang des Jahres ist das Buch auf dem Markt, aber du kannst es jetzt schon vorbestellen bei Amazon. Und ich muss sagen, mich persönlich inspiriert ja nichts mehr als solche Geschichten von Menschen, die es trotz aller Widerstände geschafft haben, ihre Träume zu erreichen, die zeigen, es geht, egal wie schwer es ist. Wie hier jetzt auch Mo Fürste, eine Karriere wie aus einer Netflix-Doku, nur eben in echt. Er ist gerade mal 9 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Ertrunken auf der Ostseefähre Estonia, eines der schwersten Schiffsunglücke aller Zeiten. Und Mo, er spielt Hockey. Er kämpft sich in die Nationalmannschaft, wird zum besten Hockeyspieler der Welt. Als seine Karriere endet, macht er einen Neuanfang draus. Er sieht, dass immer mehr Menschen ins Gym gehen, aber alle trainieren irgendwie allein. Und genau daraus entwickelt er einen Wettkampf, HYROX, eine Competition aus Workout und Rennen. Seine Idee aus Hamburg, sie wird ein globales Movement mit Events von Rio, Los Angeles, London bis Bangkok und Johannesburg. Allein in diesem Jahr 1 Million Teilnehmer. Ein ehemaliger Olympiasieger, der eine neue olympische Sportart entwickelt. Was für eine Erfolgsgeschichte. Jetzt hier in Tomorrow. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Moin, moin, oder wie sagt man in Hamburg? Mo, herzlich willkommen bei Tomorrow.
Vielen Dank, Tom, vielen Dank für die Einladung.
Lass uns bitte mal gleich mit einem Learning reingehen. Ich habe einen Powersatz von dir gehört und der beschäftigt mich total, seitdem du ihn gesagt hast. Athleten sterben zweimal. Athleten sterben zweimal. Warum? Wie meinst du das?
Ja, also ich nehme die Credits für den Satz nur bedingt auf. Das ist durchaus schon häufiger gefallen. Ich habe benutzt ihn aber tatsächlich seit so 10 Jahren relativ häufig. So ungefähr seit ich auch meine Karriere beendet habe, aber schon ein bisschen davor. Es ist einfach so ein sehr plakatives Beispiel für eine Tatsache, die, glaube ich, nicht jedem, der nicht mal im Leistungssport unterwegs war, klar ist, weil so ein Karriereende, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, das ist klar, aber so ein Karriereende ist halt ein richtiges, echtes Ende. Und das gibt es, glaube ich, wenn man das mit... Ich glaube nicht, dass es das häufig in anderen Berufsbereichen gibt. Ja, also natürlich beendet man mal einen Job und macht dann was anderes. Aber ich kann mich irgendwie mehr oder weniger immer in meinem Playing Field bewegen. Also ich bin vielleicht Marketier und dann war ich in einem Job 20 Jahre und dann höre ich auf und dann mache ich mich vielleicht selbstständig oder ich gehe in eine andere Firma. Aber am Ende des Tages werde ich in dem Segment wahrscheinlich weitestgehend unterwegs sein. Und also kann man verschiedenste Branchen und Bereiche durchgehen. Und im Sport ist es so, man hat seine Dedication, man hat das, was man macht, das entwickelt sich von der Dedication zum Job, vom Hobby zum Job. Und dann macht man das, man verdient vielleicht Geld damit, man macht das Tag ein, Tag aus. Man kennt seinen Trainingsplan, es ist alles 100%ig abgestimmt. Und dann von einem Tag auf den anderen, nämlich dem Tag, wo man seine Karriere beendet, ist es einfach vorbei. Und dann ist auch alles vorbei. Es ist, die Emotion ist vorbei, das tiefe innerlich intrinsische Why, jeden Morgen aufzustehen, wofür man das alles macht, das ist alles erstmal vorbei. Und für ganz viele Athleten ist das sehr, sehr, oder für alle Athleten ist das erstmal sehr, sehr schwer, danach jemals wieder emotional, aber auch intrinsisch sich für irgendwas wieder in der Form motivieren zu können. Und das merkt man, das merke ich in ganz vielen Gesprächen mit ganz vielen ehemaligen Sportlern, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Und ja, jeder, der seine Karriere beendet, für den ist es wahnsinnig komplex und schwierig, jemals wieder dieses Feuer für irgendwas zu entfachen, was man in seiner Karriere eben super intrinsisch hatte. Und da strugglen viele, also strugglen erstmal alle, weil die wenigsten haben am Tag 1 nach dem Karriereende schon genau das gefunden, was sie in der Form auch nur im Ansatz ähnlich motiviert. Und ich habe sehr, sehr viel mit anderen ehemaligen Athleten über dieses Thema gesprochen und überall ist immer das gleiche Thema, dass dieser Übergang einfach der härteste ist. Und deswegen passt dieses Synonym mit Athletes Die Twice, finde ich sehr, sehr gut. Und es ist, wie gesagt, plakativ, aber es beschreibt sehr diesen Gemütszustand von Athleten im Übergang von Karriereende zu dem, was auch immer dann danach kommt.
Und das ist so ein großer Unterschied, dass es nicht nur einfach so eine Transformation ist, wie es andere Leute im Job haben, dass die sagen, okay, jetzt mache ich eben einen anderen Job und stelle mich darauf ein, dass jetzt eine andere Karriere kommt und ich mich nochmal neu erfinde, sondern für dich ist das so stark, dass du sagst, das ist ja vergleichbar mit Sterben, mit Dying.
Ja. Wie gesagt, dass der Term überspitzt ist, das ist mir klar. Ich sage auch nicht, dass das nicht in anderen Berufsbereichen auch gibt. Weiß ich nicht, habe nicht alle dadurch gedacht, aber die meisten Sachen kann man einfach, wenn man möchte, wenn sie einem diese Motivation, diese Emotion und diese Freude bereiten, dann kann man eigentlich das meiste andere bis zum erst eigentlich ein Karriereende machen. Ja? Wenn ich wahnsinnig gerne Postbote bin und das ist, was mich erfüllt, kann ich das so lange machen, wie mein Rücken und mein Körper das zulässt und dann werde ich aber danach wahrscheinlich in Rente gehen. Und beim Sport gibt es einfach diese Grenze, diese altersbedingte Fitness, Körper, wie auch immer, Zellenabbau, natürliche Grenze, bis wann du das machen kannst. Und diese Endlichkeit, also diese nicht selbstbestimmte Endlichkeit. Ich glaube, das ist der Vergleich mit dem Tod an der Stelle, ja. Das ist die einzige andere, ja, oder ich will da jetzt nicht, wenn man gefeuert wird, ist es auch nicht selbstbestimmt, aber man kann in der Branche bleiben. Ich glaube, das Bild wird klar, was gemeint ist. Es ist einfach ein nicht selbstbestimmtes, durch das Leben definiertes, durch die Zeit definiertes Ende. Und das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer.
Glaubst du, dass auch das der Grund ist, warum sich so viele Superstars auch schwer tun, einfach aufzuhören und immer noch mal versuchen, noch mal eine Season dran zu hängen, noch mal ein Jahr dran zu hängen und doch viele so diesen Absprung verpassen irgendwann?
Ja, ich weiß absolut nicht, ob ich mitgehe, dass es ein Absprung verpassen ist. Es ist eigentlich diese Diskussion, die stört mich sehr. Wenn man etwas macht, was man unglaublich gerne macht und das einem wahnsinnig viel Freude bereitet, man damit seinen Lebensunterhalt verdient, es etwas ist, was einem einfach, man das wahnsinnige Privileg hat, dass man etwas tut, mit dem man A, Geld verdient, seinen Lebensunterhalt bestreitet, plus daran wahnsinnig viel Freude hat und quasi sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Wenn man so eine Situation in dem wahnsinnig privilegierten Zustand ist, so eine Situation zu haben, dann finde ich es wahnsinnig unfair, davon zu sprechen, da hat jemand den Absprung verpasst. Die Formulierung müsste genau andersrum sein. Die Person hat, so lange wie es geht, das, was sie selber am glücklichsten macht, geschafft, noch auszureizen und rauszuschöpfen. Und das würden wir das nicht alle machen. Wenn wir irgendwas haben, was wir wahnsinnig cool finden und uns wahnsinnig viel Spaß macht, würden wir nicht versuchen, das so lange, wie es irgendwie geht, zu machen. Die Leute, die das von außen betrachten, kommen dann immer mit Argumenten wie, man muss ja aufhören, wenn es am schönsten ist und ja, aber ist das die Realität? Also ich glaube, dass da die Außenbetrachtung, wenn man jetzt bei Fußballern oder Sportlern allgemein von außen vom Fernseher guckt und sagt, oh, der hätte mal letzte Saison aufhören sollen. Diese Saison hat er ja gar nicht mehr so viel beigetragen wie noch bis zur letzten Saison. Das ist doch gar nicht der Punkt. Für den Athleten an sich geht es doch um das, was er da tut, dass ihn das erfüllt, dass sie das erfüllt, dass das für ihn oder sie das Größte ist, was es auf der Welt gibt und das, was sie womit sie sich identifizieren. Warum soll ich denn damit aufhören, wenn ich es noch nicht muss?
Ja, guter Punkt und tolle Perspektive, die du hast. Ich beobachte es natürlich sehr häufig so im Fußball, weil ich viele so Freunde im Fußballbusiness habe, um also ein, zwei Beispiele zu nennen. Marco Reus war hier bei mir im Podcast und der ist ja nach Amerika gegangen, in die MLS, nach Los Angeles, weil er halt gesagt hat, er wollte eben nicht zum Karriereende nur noch der Ersatzspieler sein und wollte einfach noch spielen. Er wollte einfach seine Spielzeit haben. Wer das ja sehr gut gemacht hat, ist Toni Kroos zum Beispiel. Und der wirklich so nach dem Champions League Spiel, nach der Meisterschaft, nach den größten Erfolgen einfach gegangen ist und noch im Peak seiner Karriere gegangen ist, wo viele gesagt haben, Mensch, hättest du noch ein Jahr machen können, aber er hat es nicht gemacht. Und lass mich noch ein drittes Beispiel sagen, was ich sehr beeindruckend fand, ist Dirk Nowitzki. Legend, Basketballlegende, der aber selbst gesagt hat, nach seiner Karriere, er hätte lieber ein Jahr früher aufgehört. Warum? Weil seine Knie heute so kaputt sind. Er sagt, das letzte Jahr hat ihm nicht mehr gut getan. Auch gesundheitlich war er nicht mehr so on peak und hat Schmerzen davongetragen, dass er heute manchmal mit seinen Kindern im Garten nicht spielen kann und keinen Sport machen kann, weil er Knieschmerzen hat. Und er sagt, wenn er ein Jahr früher aufgehört hätte, wäre es besser gewesen für seine Gesundheit und abgesehen davon, dass natürlich das letzte Jahr nicht mehr sein bestes Jahr war. Das fand ich auch eine sehr, sehr spannende Perspektive.
Ja, aber das ist eins zu eins sind Einzelbeschreibungen von genau dem, was ich gerade gesagt habe. Weil Marco will Fußball spielen und zwar so lange, wie es geht, weil es ihm Spaß macht, weil es das ist, was er kann. Und er will spielen und nicht auf der Bank sitzen. Und deswegen hat er den sehr vernünftigen und guten Schritt gemacht, in die USA zu gehen oder wo auch immer hinzugehen, in seinem Fall USA, und da einfach noch Fußball weiterzuspielen. Dirk ist das perfekte Gegenbeispiel. Der hat, und das meine ich mit dem körperlichen Zerfall, der hätte, und bei ihm sind es glaube ich vor allem die Fußgelenke, aber der hätte ein Jahr früher aufhören müssen, aber er hat es eben so lange rausgezogen, wie es geht, weil es auch da wieder seine Dedication, sein Spaß ist. Und ich habe bei ihm im Garten mit seinen Kindern und ihm zusammen Tennis gespielt und das sieht nicht gesund aus. Das muss man ganz klar so sagen. Und da hat er der Karriere, dem, was er da macht, das hat er an Prio 1 gesetzt und seinen Körper an Prio 2. Und das ist keine gute Entscheidung. Das muss man ganz klar so sagen. Aber nochmal, das bestätigt exakt das, was ich meine. Das ist die Dedication und irgendwann ist Schluss. Aber das muss A, selbstbestimmt sein. Und ich, alles, was ich daran kritisiere an dem Blick von außen, ist, ich sehe das nicht so, dass Toni Kroos das sehr gut gemacht hat und Marco Reus das nicht so gut und der andere wie auch immer. Jeder muss da seine eigene Entscheidung fällen. Und als Athlet weiß man, wann Schluss ist, im Normalfall. Man weiß es, wann es sich für einen selber richtig anfühlt. Und da gibt es keine Definition, dass das auf einem Höhepunkt sein muss nach einem Champions-League-Sieg oder noch 4 Jahre in den USA. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil es ist am Ende das, was einen erfüllt. Und die Entscheidung ist individuell.
Wie hast du das erlebt, Mo? Ich meine, du hast genau das ja erlebt. Du warst Hockey-Weltmeister, Olympiasieger, wertvollster Spieler der Euro-Hockey-League, Welthockeyspieler und. Wie hast du den, ich sag mal, den Tod deiner ersten Karriere erlebt? Wie war das für dich? Wie fühlt sich der Moment an? Wie fühlt sich der Tag danach an?
Er ist ganz witzig, weil ich wusste ja nicht, worüber wir hier sprechen, aber ich habe also wortwörtlich 5 Minuten vor unserer Aufnahme dazu auf Social Media einen Post gemacht und ein Foto von dem genau dem Moment geteilt. Den wird man ja dann, wenn man es möchte, bei mir im Instagram-Feed noch angucken können. Und zwar ist das ein Foto, das ich nicht selber, also logischerweise, also da liege ich in meinen Klamotten morgens um 9 an der Copacabana 2016. Und das ist ein Foto, was direkt nach der durchzechten Nacht nach unserem Bronzemedaillengewinn in Rio geschossen wurde. Das ist also quasi, das war mein Moment der Karriereende. Und ich erinnere zwar alkoholbedingt nicht wahnsinnig viel von diesem exakten Moment da an der Copacabana, aber ich weiß, dass das der Tag war, an dem diese Gedanken so reinkickten. Dass ich hatte mich kurz davor entschieden, dass es das war. Weil man in meiner Sportart insbesondere, anders als jetzt zum Beispiel auch beim Fußball oder in anderen professionelleren Sportarten, kommt ja noch die Komponente Finanzielles dazu. Also man verdient einfach in diesen olympischen Sportarten und im Hockey auch nicht genügend Geld, um, ich sag mal, für die Jahre danach vorzusorgen, sodass die Entscheidung schon auch immer noch eine wirtschaftlich geprägte ist. Ja, ich hätte vielleicht noch 2, 3 Jahre auf hohem Niveau spielen können. Und das gehört übrigens auch in den Mix dazu bei der Entscheidungsfindung, den ich vorhin ansprach. So, und bei mir kam dann dazu, dass man da in diesen Sportarten sehr in olympischen Zyklen denkt. Und 2016 hieß es dann, und ich war 31, das heißt, ich hätte noch 4 Jahre, am Ende waren es ja sogar 5 wegen Covid bis Tokio, weiterspielen müssen. Und das hat sich, ich war gerade Vater geworden, meine Tochter war 1 und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich habe gesagt, nee, das war's. Und dieser Tag, dieser Moment danach war so der Beginn, wo das alles so, ja, angefangen hat, sich im Kopf festzusetzen und wo ich angefangen habe, das zu realisieren, dass das jetzt wirklich das war. Und das war auf eine gewisse Art war das irgendwie auch befreiend. Also zu wissen, ich habe nicht nächste Woche 3-mal die Woche morgens um 8 und dann nochmal abends Training. Ich kann jetzt mehr oder weniger meinen Tag selber planen. Das hatte auch irgendwie was Positives in meinem Kopf. Aber das war schon überwiegend auch echt hart.
Was ist der hardest Part daran? Ist es, dass man vermisst den Erfolg, den Applaus, die Anerkennung, weil man Sieger hat? Ist es, dass man die Routine vermisst, dass man natürlich in gewisser Form fremdbestimmt ist, aber hat natürlich auch den Vorteil, man muss sich selbst nicht kümmern, alles ist organisiert, Training, Spiele, Reisen für alle. Gibt es was oder ist es der dritte Punkt, jetzt gerade bei jemandem wie dir, der so top ist, Weltmeister, Olympiasieger, Most Valuable Player, dass du irgendwo auch das Gefühl hast, sorry, wenn ich das so sage, aber vielleicht gibt's danach nichts mehr, wo ich Nummer 1 sein kann. Jetzt bin ich Anfang 30 oder gerade 30 und ich habe diesen Nummer 1 Status, aber ich werde den möglicherweise in der zweiten Karriere nicht verteidigen können. Was ist es von diesen 3 Komponenten, wo du sagst, das ist so the hardest part?
Also alles. Es ist genau die und noch mit ein paar mehr Variablen die Mischung. Es gibt Leute in Sportarten, die mehr mediale Aufmerksamkeit haben. Da sagen wir so unter uns häufig den Satz, so der Tag des Karriereendes ist der Tag, an dem viele anfangen, die Bild-Zeitung anzurufen und nicht mehr andersrum. Weil man einfach aus dem Interesse raus Jahrelang schimpft man über sie, die Sportpresse, und dann irgendwann will keiner mehr was von einem. Und dann versucht man sich selber noch irgendwie ins Gespräch zu bringen. Und das ist bei vielen Thema. Und das ist, meine ich, überhaupt nicht negativ, weil das, ich das so psychologisch total nachvollziehen kann, dass einem diese Aufmerksamkeit ja auch was gibt. Und am Ende des Tages ist ganz viel von dem, was wir machen, hat ja mit Fishing for Compliments und Like-Fishing und so weiter heutzutage auch zu tun. Ja, ich bin da ja auch nicht von frei, wenn ich irgendwas auf meinen Kanälen teile, freue ich mich ja auch, wenn den Leuten das gefällt und wenn sie ihr Like dalassen. Ja, das ist ja, da sind wir alle in einer gewissen Form nicht frei von. Du machst ja auch deinen Podcast und freust dich, wenn den Leuten das gefällt und wenn sie dir auch das Feedback dazu geben. Und so ist das im Sport ja auch, nur auf diese überdimensional krasse Art von Feedback. Ja, also bei einem Fußballer jede Woche 50, 60.000 Leute, egal ob sie dich mögen oder nicht, das ist alles Feedback. Dann die Presse, alles, was in den Medien geschrieben wird und so weiter. Und das ist, und dieses Rauschen, das ist da. Und wenn das irgendwann leise wird, dann ist das, kann das zu großen Problemen führen. Weil man natürlich dafür erstmal gebaut sein muss, wie man damit umgeht und was man da auch draus gezogen hat. Und ja, ich beschreibe das, wie gesagt, immer damit, kann ich noch für irgendwas anderes dann so ein Feuer entwickeln in mir, das mich genauso brennen lässt, wie mich das in der sportlichen Karriere hat brennen lassen. Und deswegen ist es eine Mischung aus all den von dir genannten Faktoren, die dazu führen, dass das unfassbar hart wird. Es ist nicht das eine. Für den einen ist das andere eine wichtiger und für den anderen das andere. Aber insgesamt ist es der Mix.
Wie ist deine Beobachtung? Du kennst natürlich viele andere Superstars. Machen sich die Stars rechtzeitig genug die Gedanken darüber? What's next?
Nein, auf keinen Fall. Also auch da wieder muss man ja klar unterscheiden. Ich habe die Fallhöhe ist natürlich von Dirk ist natürlich viel, viel niedriger, weil der das auch erstmal finanziell vor allen Dingen einfach nicht muss nach dem Karriereende. Und er kann sich dann total darauf konzentrieren, einfach coole Sachen zu machen, auf die er Lust hat, was dann viel einfacher ist, als wenn du deinen Lebensunterhalt bestreiten musst und richtig gucken musst, wo kriege ich eigentlich jetzt die nächsten Jahre, wo verdiene ich jetzt eigentlich Geld. Ja, und damit meine ich nicht, dass es einfacher ist, das Karriereende, aber die Grundvoraussetzungen sind erstmal deutlich angenehmer. Man kann sich auf seine Stiftung mit seiner Familie konzentrieren, mehr Zeit verbringen, reisen und so weiter. Alles Dinge, die einem Spaß machen und dabei vielleicht sich so ein bisschen finden und fokussieren, in welche Richtung es weitergehen soll. Aber wenn ich in diesem olympischen Zyklus denke, wo man, keine Ahnung, als Athlet vielleicht so von 3.000 bis 4.000 Euro netto im Monat gelebt hat mit Sponsoren und ein bisschen Preisgeld und Förderung und so weiter, dann muss man ja einfach sagen, dass 3.000, 4.000 Euro netto reichen ja nun vorne und hinten nicht für, also zum Leben in der Zeit, ja, ist ein überdurchschnittliches deutsches Durchschnittsgehalt, deutsches Gehalt, aber nicht, um dir bis zum Ende des Lebens was zurückzulegen. Aber was keinem oder den wenigsten Athleten so richtig, wo man sich drüber Gedanken macht, ist, dass auch 4.000 Euro netto 7.500 brutto in Deutschland sind. Und die muss man auch erstmal verdienen, wenn man aus der Karriere austritt und noch nie irgendwo gearbeitet hat und vielleicht auch nicht mal und nicht unbedingt ein abgeschlossenes Superstudium hat neben der Karriere. So, und da macht sich gar keiner Gedanken drüber. Da macht sich übrigens auch viel zu wenig die Wirtschaft drumherum Gedanken drüber, beziehungsweise die Sportverbände, Sportinstitutionen. Das gibt es alles, aber viel zu wenig. Weil dieses Pferd, auf das man setzt, die sportliche Karriere, die auch von allen Seiten beklatscht, bejubelt wird, viel zu wenig Anerkennung bekommt, immer noch, insbesondere was das Wirtschaftliche angeht. Aber da ist viel, viel mehr Vorsorge notwendig, als da aktuell passiert. Und das kann man den Athleten nicht vorwerfen, weil wem willst du mit 21, 22 vorwerfen, dass sie jetzt schon so langfristig denken, wenn sie gerade dabei sind, in ihrer Welt den Thron zu erklimmen und irgendwie auf den sportlichen Everest zu climben, so, weißt du? Also da bin ich immer vorsichtig mit guten Ratschlägen, so denk früher an später, ja, ist richtig, aber auf der anderen Seite musst du dich auch auf deinen Sport fokussieren und wenn das nicht so in dir drin ist, dass beides gleichzeitig funktioniert, dann wird es auch nicht klappen. Also da ist noch viel Arbeit nötig und wie gesagt, mein größter Wunsch ist einfach, dass diese Sportarten, gerade die olympischen Sportarten, einfach viel mehr Wertschätzung und viel mehr Unterstützung erfahren, als das aktuell der Fall ist, weil es für uns, glaube ich, gesamtgesellschaftlich vor allen Dingen ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Wir freuen uns über jeden sportlichen Erfolg, wir ärgern uns lokalpatriotisch über jede sportliche Niederlage auf internationalem Level und ich glaube, wir könnten da eine Menge mehr erreichen als Land im Vergleich. Gerade wenn ich das eben dann bei Olympischen Spielen vergleiche mit anderen Nationen, die viel kleiner sind, viel weniger Möglichkeiten haben, aber wirklich aus ihren sportlichen Opportunities viel mehr rausholen.
Ja, spannender Impuls und wichtiger Impuls. Vielen Dank dafür. Mo, Tomorrow ist ein Business-Podcast und ich würde wahnsinnig gern was über deine Karrierestrategie lernen, weil was bei dir auffällig ist, viele Sportler oder ich sag fast sogar Best Case für einige ist ja, wenn sie die Karriere beendet haben, dann werden sie irgendwie Co-Moderator im Fernsehen. Das ist dann immer ganz schön, dann haben sie ein bisschen Öffentlichkeit, hat aber natürlich den Nachteil, so viele Spiele sind nicht und du hast dann mal hier eine Moderation und dann darfst du jetzt im Fußball, keine Ahnung, wie Basti Schweinsteiger, darfst du da beim Länderspiel mal stehen und darfst dann Kommentare geben, aber eine Woche hat eben 7 Tage und es sind nicht 7 Tage jedes Mal Länderspiele, dass du was zu tun hast. Was bei dir auffällig ist, dass du nie offenbar in Erwägung gezogen hast, dich einfach irgendwo anstellen zu lassen. Machen ja auch viele, dass du dann über Jahre einen Sponsor hast und dann sagt der Sponsor, ja, wenn was ist, kannst du bei mir in der Company anfangen. Sondern du hast dann für dich einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Du hast, wenn ich es richtig gesehen habe, studiert an der Hamburg School of Business, hast deinen Bachelor gemacht in Media Management und hast einen Master Degree in Psychologie gemacht und hast dann 2017 dich eben nicht anstellen lassen, sondern hast deine eigene Agentur gegründet mit Michael Trautmann zusammen und deinem jetzigen Partner von HYROX, Christian Trötzke, habt ihr die Sportvermarktung Absolut Sports GmbH gegründet. Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, nee, so angestellt sein kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte, wenn schon, mein eigenes Business machen.
Ja, nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe mein duales Studium in Hamburg, den Bachelor bei einer Werbeagentur gemacht, die dem Michael Trautmann auch gehörte. Kemper Trautmann damals, später Think. Und da habe ich auch schon ein Jahr vor den Olympischen Spielen 2016 angefangen, wieder zu arbeiten. Nachdem ich meinen Master, übrigens den Master, den ich nie abgeschlossen habe, weil ich immer noch nicht die Masterarbeit geschrieben habe. Anderes Thema. aber...
Bucket List.
Ja, genau. Mein sehr, sehr sympathischer Professor aus da der Nähe von Heidelberg ruft mich auch so alle 18 Monate an, um mit mir darüber zu sprechen. Und ich schulde ihm da immer noch eine Antwort. Aber unabhängig davon, ich habe mich anstellen lassen 2015, weil ich wollte genau diesen Cold Cut nach dem Karriereende nicht. Ich wollte schon anfangen, 20 Stunden zu arbeiten, um nicht von 100 auf 0 was Sport angeht, zu fallen und von 0 auf 100, was den Job angeht. Und deswegen habe ich das gemacht. Allerdings, und da deswegen sage ich es nicht ganz richtig, weil das haben wir dann relativ schnell nach einem Jahr gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert. Also erstens unsere Idee, die wir hatten, Sport in die Werbebranche zu integrieren, das war komplex und hat nicht so gefruchtet. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es mich jetzt nicht erfüllt, da in dem Rahmen auch irgendeine andere Aufgabe zu übernehmen. Und daraufhin haben wir dann gegründet, ja. Das war mir aber damals nicht so strategisch klar. Das war nicht so eine Entscheidung, ich möchte mich nicht anstellen lassen, ich bin da nicht der Typ für oder so. Das war es gar nicht. Es war eine Opportunity und das ist bei mir auch ein roter Faden. Ich bin sehr opportun. Ich bin sehr risikofreudig. Wenn ich eine Möglichkeit sehe und eine Chance sehe, dass die funktionieren kann, dann greife ich die. Und manchmal auch blauäugig und naiv, ohne wirklich alles einmal zu Ende zu denken. Was ich heute als eine der größten Erfolgsformeln an dem, was wir machen, sehe. Aber damals war das auch so ein bisschen einfach der Drive. Es hat sich gut angefühlt. Gründungspartner haben mir viel Vertrauen gegeben, beziehungsweise ich habe auch sehr an sie geglaubt und es hat sich einfach richtig angefühlt. Ja, dann haben wir losgelegt. Und manchmal muss man auch einfach mal machen und nicht alles bis zum Ende schon durchplanen. Und dann ist es vorbei.
Wie hat sich das für dich angefühlt? Du warst der Roger Federer des Hockeysports und jetzt hast du deine Agentur mit Partnern zusammen und ihr habt an Themen gearbeitet wie der Olympia-Bewerbung für Hamburg, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber ich sag mal, es war eine Agentur. Also du warst vorher so Number-One-Status in deiner ersten Karriere und jetzt warst du Inhaber deiner Agentur. Ihr habt tolle Projekte gehabt, aber ich sag mal, es hat da noch nicht diesen globalen Impact gehabt, wie es das jetzt vielleicht hat. War das für dich vom Gefühl okay? Bist du so mit so einem Okay-Gefühl in dein Office gefahren, hast gedacht, so okay, das ist jetzt mein neues Leben. Ich habe jetzt hier so eine Agentur und wir werden wachsen, wir machen neue Projekte und das wird mein zukünftiges Ich sein? Oder wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, es beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dieses Okay-Gefühl, also gerade die ersten 2 Jahre war es, glaube ich, das. es war okay. Also es hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt nicht, hat jetzt mich nicht nachts vor Freude aus dem Schlaf gerissen oder so, aber es hat mir Spaß gemacht. Wir haben da am Anfang Projekte gemacht, die einem immer gechallenged haben, viele Ideen. Wir hatten verschiedenste Ideen, genau die Olympia-Bewerbung, die Kampagne fürs Team Hamburg, Beratung in Hamburg, so ein lokales Sportförderungsprojekt. Wir hatten mal eine Zeit lang die Ideen, eine stehende Welle nach Hamburg zu holen, wie man es in München vom Eisbach kennt, und das als Projekt zu machen. Wir hatten verschiedene so Ideen, die einen immer auch umgetrieben haben. Aber ja, es war okay. So würde ich es eigentlich beschreiben. Aber mir hat bestimmt 2 Jahre lang hat's gedauert, bis ich in irgendeiner Form wieder so richtig dachte, oh, yes, dafür machst du das, that's it. Das hat schon, also ich weiß noch, das war glaube ich sogar 2019 erst, also 2-3 Jahre sogar später, als ich dann zum allerersten Mal beim Event von HYROX in Miami war und wir da unser allererstes Event gemacht haben, da kamen nur 290 Leute, glaube ich. Quasi keiner. Wir hatten eine riesen Messehalle gemietet, aber darum ging es nicht. Ich hatte so das Gefühl, okay, das ist jetzt the next step. Jetzt sind wir hier, wir sind jetzt in Amerika, jetzt geht alles. Das war natürlich völliger Quatsch und hat ja auch nochmal 4 Jahre gedauert, aber das hat sich da zum ersten Mal so angefühlt.
Was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, so wow, das ist das wirklich nächste große Ding, dass ihr auf die Idee kam zu sagen, hey, wir gründen etwas, wir gründen eine neue Sportplattform, die es in der Form noch nicht gibt, nämlich mit HYROX, dass ihr gesehen habt, da gibt es einen Bedarf, da gibt es ein Movement, Menschen gehen in Fitnesscentern und ich habe in einem Podcast von dir gehört, dass du gesagt hast, es gab so ein Wake-up-Moment für euch, wo ihr so eine Zahl gehört habt, dass 52% der Menschen, die in Fitnesscenter gehen, sie bezeichnen, dass ins Fitnesscenter gehen, ins Gym gehen, als ihren Sport. Also das heißt nicht so, sie gehen nicht ins Fitnesscenter, um sich fit zu machen als Fußballer oder als Hockeyspieler oder als Basketballer oder als Marathonläufer, um sich da aufzutrainieren, sondern sie sagen, das ist mein Sport. Was war dieser Moment für dich, dass du erkannt hast, wenn das so ist, ist das ja ein Business?
Ja, genau. Also das war jetzt nicht ganz so zack und dann zack, sondern natürlich auch das hat wieder noch eine gewisse Consideration-Phase gebraucht bei uns und einmal. Aber es war schon so dieser sparkling Moment. Also es war so 52% der Leute, die ins Gym gehen, sagen, das ist ihr Sport. Crazy, was ist denn der Sport? Dann haben wir angefangen, so drüber zu reden und haben am Abend drüber geredet, haben am nächsten Tag drüber geredet und haben gesagt, so, hä? Und wir hatten ja Christian hatte ja dieses Konzept schon im Kopf. Also es war nicht so, dass wir dann angefangen haben, drüber nachzudenken, sondern es war eher so eine Legitimierung des Gedankens, der sowieso schon da war. Es war so, weißt du, so ein zusätzliches, ja, okay, das scheint dann doch alles Sinn zu machen, was wir hier sowieso schon uns gedacht haben. Und das hat uns dann einfach nochmal zusätzlich motiviert, diesen Weg auch in genau diese Richtung zu gehen. Und das war tatsächlich so der Anfang. Wann habe ich zum ersten Mal so richtig dran geglaubt? Das ist so ein bisschen schwierig, retrospektiv zu sagen. Also erstens habe ich immer dran geglaubt, dass, was allein schon die Tatsache beweist, dass ich da auch privat finanziell komplett all in gegangen bin und irgendwie meins und das ganze Ersparte meiner Familie da rein investiert habe, um an der Firma sozusagen mit partizipieren zu können. Das zeigt ja schon auch sehr viel den Glauben daran. Auf der anderen Seite kam dann Covid und natürlich, da hat man auch wieder viel gezweifelt und irgendwie neu versucht, sich da irgendwie anderweitig Ideen zu überlegen. Und so richtig war es dann tatsächlich nach Covid, London, also als in England dann die ersten Events auf einmal wirklich durch die Decke schossen und dann insbesondere das zweite London-Event auf einmal, der zum ersten Mal ein Event bei uns einen Tag lang komplett ausverkauft war, das war dann der Moment, wo wir gemerkt haben und wo ich auch gemerkt habe, okay, it's real, das wird funktionieren.
Wow, du hast gerade ein ganz kleines Detail so im Nebensatz versteckt. Ich glaube, was viele immer so vergessen, wenn es darum geht, etwas zu gründen, eine eigene Company zu machen oder in diesem Fall bei dir, bei euch, noch so eine eigene Plattform zu bauen, Es kann jeder machen, absolut, aber du musst auch bereit sein, wirklich ins Risiko zu gehen, auch wirtschaftlich ins Risiko zu gehen und ja, dich im Zweifel eben zu verschulden, Credits aufzunehmen, persönlich zu haften, um zu sagen, ich glaube so sehr an die Idee, dass ich mein Geld reingebe. Das ist Unternehmertum, oder?
Ja, also im Bestfall hast du genügend, um da nicht dich komplett zu verschulden, aber das ist eben in den seltensten Fällen der Fall. Das ist absolut Unternehmertum und ich glaube, dass das auch das ist, was daran am meisten unterschätzt wird, weil die, also was das auch mental und psychisch, psychologisch für einen individuell bedeutet, welcher Druck da zusätzlich sich selber aufgelastet wird, wenn neben der Tatsache, dass man sowieso sein Leben bestreiten will und seine Produkte entwickeln will und da seinen Job machen muss und möchte und der Druck, der da ist, wenn man das als aus dem Angestelltenverhältnis sieht, der ist auch schon enorm und viele treibt das um. Man sich aber dazu noch vorstellt, dass das gesamte private Vermögen sozusagen an dem Erfolg der Firma hängt. Ich glaube, dass wenn man den Gedanken mal kurz zulässt als Nicht-Unternehmer, dann kann man, glaube ich, auch auf der Sachebene feststellen, dass das wahnsinnig viel Druck ist und dass das schon noch mal ein anderes Level ist. Viele kennen das dann vielleicht, wenn sie im Eigentumsbereich investieren, aber das ist eben was anderes, weil die Value Creation da automatisch erstmal entsteht und natürlich kann da auch was schiefgehen, kann irgendwie irgendein Unglück passieren oder was, aber am Ende des Tages ist da erstmal das Asset, ne? Und im Company Building Bereich, da baut man das Asset selber auf. So, und wenn irgendwann die Steine fehlen, dann ist da kein Asset. Anders als wenn ich mir vielleicht eine Eigentumswohnung kaufe oder was auch immer, wo ich mich vielleicht auch für verschulde, aber wo ich einen direkten Return habe, weil zur Not verkaufe ich das Ding halt wieder. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten unterschätzt wird am Unternehmertum. Dieser Druck, der auch dann daraus besteht, dass der Erfolg nicht nur der Company in vielen Fällen zumindest jetzt nicht nur irgendwie darüber entscheidet, ob das jetzt gut oder schlecht läuft mit dem Business, sondern auch wie es mit einem privat weitergeht.
Mo, du hast es ganz wunderbar beschrieben, als du deine erste große Karriere zu Ende gegangen ist und du da am Boden lagst in Brasilien und klar war für dich, dass das war's mit deiner sportlichen Karriere. Nimm uns mal mit in diesen Moment, wo du mit Christian, mit deinem Co-Founder zusammen warst und ihr diesen Moment hatte zu sagen, so wow, das wird jetzt eine große Idee. Nochmal, ihr wusstet, 52% der Menschen, die in Gyms gehen, begreifen das als ihren Sport. Und dann habt ihr da gesessen, bei euch im Office, in der Agentur, und habe gesagt, wir müssen das irgendwie eventisieren, das muss größer werden, da muss man einen Wettkampf draus machen und deshalb machen wir daraus ein, ihr nennt es ja Fitness Racing, was ihr macht mit Hyrox. Was war so dieser Founder-Moment?
Ja, das war kein Moment, das war wirklich eine ganze Zeit immer wieder geprüft, getestet, drüber gesprochen, 1000 Ideen ausgetauscht. Gerade Christian hatte klare Vorstellungen, was so dieses Event-Setup angeht, aufgrund seiner Erfahrung im Event-Space. Und wir haben uns viel über Community unterhalten. Wie bauen wir die auf? Wie gehen wir mit Social-Media-Kanälen um? Und so weiter und so fort. Und am Ende, ja, war es wirklich ein Zeitraum, der immer wieder Try and Error, wieder ausprobiert, wieder drüber gesprochen. Wir haben auch unsere Perspektiven wahrscheinlich 25 Mal geändert, seit auch in den ersten 2 Jahren schon immer wieder, okay, doch, das macht mehr Sinn, doch, vielleicht so, vielleicht machen wir doch das. Wir haben ganz am Anfang, das ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her, um Reichweite aufzubauen, haben wir irgendwann mal auf den Kanälen, habe ich gesagt, so komm, wir machen jetzt nur noch so irgendwie lustigen Content, der viel klickt, damit erstmal viele Leute überhaupt was von uns sehen. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche Pinguine zu posten und so weiter. was im Nachhinein wirklich fast witzig ist. Aber es war, ja, damals haben wir gedacht, ja, ich war davon überzeugt, wir brauchen erstmal irgendwie Eyeballs auf unserer Brand und deswegen müssen wir erstmal viele Leute überhaupt hier auf die Plattform scharen und dann damals haben solche Sachen gut geklickt und dann haben wir halt auf einmal irgendwelche solche Posts gemacht und so weiter und so weiter und ja, also man verändert, man muss bereit sein zu disrupten, man darf nicht zu sehr an seinen eigenen, immer nur an seinen eigenen Ideen hängen, sondern man muss bereit sein eben auch zu gucken, was geht links und rechts und ja, das hat mich auch schon immer sehr interessiert, muss ich sagen. Auch Trends interessieren mich sehr, popkulturelle Trends. Ich habe zum Beispiel noch nie irgendwas auf TikTok oder so gepostet, aber ich konsumiere das sehr viel und zum einen aus, ich bin wahrscheinlich nicht richtig Zielgruppe, aber Zum einen, weil ich den Content, den Algorithmus da faszinierend finde und da viel mich zum Lachen bringt oder auch zum Nachdenken oder wie auch immer. Zum anderen aber auch, weil ich es super spannend finde, an diesen Trends, die global passieren, dran zu sein und früh zu verstehen, wie sie, was, wie und warum funktioniert. Und manchmal kann man es ja auch gar nicht verstehen. Es gibt aktuell, oder ist ja fast schon wieder vorbei, diesen 6-7-Trend, der aus Amerika rüberschwappt, geschwappt ist, als ich den vor einem halben Jahr zum ersten Mal auf TikTok gesehen habe, habe ich auch gegoogelt und mich gefragt, was zur Hölle das ist. Aber wenn man dann diese Dynamiken, die dahinter stehen, versteht und gar nicht so sehr das, was ist das jetzt, hinterfragt, weil so ist die heutige Zeit nicht, sondern sich einfach mit dem Phänomen und dem Ergebnis und der Art und Weise, wie das emotionalisiert, insbesondere in der jungen Generation beschäftigt, dann kann man dadurch einfach schlau und gut auch Community und Reichweite aufbauen, und weil man die Leute genau da abholt im richtigen Moment, wo man sie bewegen kann, ja. Und ich glaube, den Fehler machen viele, dass sie sich davor so sperren wollen und da vielleicht auch so ein bisschen, gerade in unserer, also meiner unserer Generation, dass man da so ein bisschen zu sehr blockt, weil einem das alles so fremd ist. Und mir ist es auch fremd, aber es macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen.
Aber dann lass uns mal bitte genau über diese Trends sprechen, über diese, wie du es nennst, popkulturellen Trends, was ja wirklich auffällig ist, bevor wir jetzt in die Details gehen von HYROX, dass ihr da etwas gegründet habt, was The World Series of Fitness Racing ist, und bei euren Events nehmen Zehntausende, Hunderttausende teil. Ich glaube, allein in diesem Jahr habt ihr 550.000 Athleten zusammengebracht, und mehr werden noch kommen, weil noch große Events sind. Was hat sich verändert, dass wir plötzlich als Menschen so diese Lust haben, Sport gemeinschaftlich zu erleben? Du hast Fitnesscenter, Gym erwähnt. Eigentlich ist man ins Gym gegangen, hat sein Training gemacht, alleine für sich, seine Geräte, ist nach Hause gegangen, war happy. Man ist laufen gegangen, alleine und war happy. Warum gibt's plötzlich dieses Bedürfnis bei HYROX, zusammen zu trainieren, zusammen Gym zu machen und sich zu messen? Warum gibt es plötzlich überall diese Running Clubs, dass plötzlich überall in den Städten Menschen, Companies, Freundeskreise, Communities zusammen sich verabreden zu Lauf-Events? Was ist dieses neue Gefühl von, ich mache Sport, aber ich will es nicht mehr alleine machen, sondern ich möchte es mit Menschen machen? Ist das so dieses Gefühl von Belonging, was wir oft hören, so im Marketing-Sprech, so dieses Belonging, dieses Zugehören? Oder was ist es aus deiner Perspektive?
Ja, also erstmal, ich würde nur bedingt zustimmen, dass das neu ist. Ich glaube, Marathons, Triathlons, die ganzen Obstacle Racing Events, die es gibt, Mannschaftssport per se, sind alles Beispiele dafür, dass wir durchaus Sport gerne insgesamt, wir sind soziale Wesen, ja. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, irgendwas alleine zu machen. Dass wir das ab und zu brauchen, ist klar, aber inhaltlich sind wir soziale Wesen, und der Austausch, glaube ich, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und ich würde auch ganz klar unterscheiden zwischen Training und Competition. Also im Training ist auch der Fußballer ab und zu mal gern alleine mit seinem Kopfhörer beim Gewichtestemmen, ja, oder der Hockeyspieler und auch der HYROX-Athlet. Aber in dem Moment, wo es um Wettkampf geht und um Competition geht, gab es einfach dieses Angebot in der Mass-Participation bis dato nicht. Also ich meine, eins der best funktionierenden Events weltweit sind Marathons. Ja, also die sind überall auf der Welt, es gibt Hunderte, und da machen Millionen von Menschen weltweit mit. Das Training dafür ist teilweise sehr einsam. Und es gibt jetzt diese Run-Clubs, oder es gibt Run-Clubs und so weiter, das ist richtig. Und das ist, glaube ich, dieser Community-Effekt. Und das würde ich eher, wenn wir über die Popkultur dahinter sprechen, ist, glaube ich, das eher das Thema, dass die Leute auch durch Social Media es geschafft haben, sich mit ihren Welten zu verknüpfen. Man muss das ja auch mal ganz faktisch sich zurücküberlegen. Vor 20 Jahren wäre es ja quasi inhaltlich unmöglich gewesen, über welches Medium oder über welchen Trigger hätte man 500 Leute morgens um 6 zum Laufen in New York City zusammengebracht. Das hätte man irgendwo in die Zeitung schreiben können, und dann wäre vielleicht heute diese Art der Verknüpfung schafft einfach ganz neue Möglichkeiten, um überhaupt solche Community-Events auch stattfinden zu lassen. Ja? Und gut, Gyms ist ein bisschen ein anderes Thema. Da hätte man das auch schon vor Jahren machen können, aber das war halt nie in dem Fokus der Gyms. Im Gym-Fokus, das Gym-Business ist rein darauf gebaut, Mitglieder zu gewinnen, die mit einer sehr hohen Churn-Rate das Gym wieder verlassen und die über irgendwelche Incentives, so lange wie es geht, zu halten, um so einen Retention-Character zu installieren. Ja, und das hat sich aber auch gewandelt. Auch durch HYROX fangen die Gyms an, zum Sportclub zu werden und als Trainingsort für Leute, die eine Sportart machen, sich zu platzieren. Und das ist total smart. Ich glaube, dass das das Konzept der Zukunft ist, weil Sport funktioniert dann, wenn er nachhaltig ist. Das funktioniert dann, wenn ich mir vorstellen kann, die nächsten 20 Jahre, wenn ich spiele Tennis. Ich werde die nächsten 20 Jahre noch Tennis spielen, wenn der Körper es zulässt, mindestens. So, und ich will aber nicht nur einmal im Jahr Tennis spielen, ich möchte einmal die Woche Tennis spielen. Und das bringt mich immer wieder zurück. Und davon profitiert mein Tennisverein. So, wenn ich einen als Gym Athleten habe, die HYROX als ihre Sportart bezeichnen und das 2, 3, 4, vielleicht 10 Mal im Jahr machen wollen, dann profitiert davon das Gym, weil die Athleten werden zurückkommen und werden sich auf dieses Event vorbereiten, weil es ihre Sportart ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu einem, ich möchte im Sommer eine Beachfigur haben und deswegen gehe ich von Januar bis April ins Gym, aber dann ist der Beachbody auch geshaped und dann kann ich erstmal 4 Monate mich wieder zurücklehnen und dann komme ich im nächsten Januar wieder mit meinen Neujahrsvorsätzen. Und das ist ein diametraler sozusagen Parameter-Shift in dieser Welt.
Super spannend. Um alle aus der Tomorrow-Community mal mitzunehmen, die HYROX noch nicht kennen, also wirklich erstmal Empfehlung Nummer 1, schaut euch das an. Es ist so krass, um mal so ein bisschen den USP zu verraten. Es ist halt eine World Series of Fitness Racing. Es geht darum, dass man beides zusammenbringt. Dieses klassische Gym-Fitness, Gewichte stemmen und seine Übungen machen, zusammen kombiniert mit Rennen. Also man rennt 8x1 Kilometer Running und dazwischen sind 8 Workouts. Und das ist dann die Competition, wo man genau sehen kann, wie habe ich abgeschnitten, wie gut hat das funktioniert. Und das Geheimnis dahinter, euer USP, du kannst das viel besser erklären als ich, Mo, ist, dass ihr das auf einer Art eventisiert habt, dass ihr gesagt habt, so, ihr bringt das Beste aus verschiedenen Sportarten zusammen. Diese Faszination Marathonlaufen. Warum ist es so toll? Ja, weil die ganze Stadt gesperrt ist und weil du eben nicht mehr einsam läufst, sondern du läufst, ich habe einen Marathon in London gerade gelaufen, dann läufst du da durch, an jeder Ecke ist irgendwie eine Band, macht coole Musik, die Leute feuern dich an, go Tom, go Tom, obwohl du die gar nicht kennst. Die stehen da morgens und feuern dich netterweise an und du hast dieses Gefühl so, wow, I did it, ich hab's geschafft. Oder von diesen Stadtradrennen, die es immer gibt, dass es da Leute gibt, 100.000 stehen auf der Straße und freuen sich, wie die Rennfahrer da durchfahren. Das ist für die mehr Spaß als bei jeder Tour de France. Und ihr habt das zusammengebracht. Du hast einen Satz gesagt, den fand ich ganz toll, dass du gesagt hast, wir wollen ein Event kreieren, der 200.000 Euro kostet, aber sich für alle anfühlt, als würde es 2 Millionen kosten. Und du ein ganz anderes Erlebnis bekommst, als wenn du ja eben alleine nur in deinem Gym trainierst.
Ja, wobei die Aussage natürlich, die ist natürlich mehr schon wirklich von den Economics dahinter geprägt. Ja, also wenn du in der Form skalierst, wie wir das skalieren, dann hast du einfach gewisse Investments, ja, die wir offsetten können über den Skaleneffekt, mit denen wir mit den Events haben. Also wenn wir einfach nur, um eine Zahl zu sagen, wenn wir bei 100 Events 10 Millionen in das Setup investieren, ja, in ein Event-Setup, dann haben wir ein Event mit einem Wert von 10 Millionen aufgewertet, was ja unfassbar ist. Das nutzen wir jetzt aber bei 100 Events und das über 3 Jahre. Das heißt, du musst dann also quasi die 10 Millionen durch 300 teilen, also jetzt rein wirtschaftlich P&L getrieben, hast aber natürlich trotzdem den gleichen Effekt, nämlich dass alle Events, weil du nimmst das dann eben danach mit, diesen Aufwertungscharakter haben. Das heißt dann also, jedes Event fühlt sich an wie, als wenn da gerade 10 Millionen rein investiert wurden, aber durch die Skalierung haben wir halt die Chance, also, und ich glaube, der Charakter ist halt zum Beispiel wichtig, also jetzt aus unternehmerischer Sicht zu verstehen, welchen Impact das halt hat, wenn man das die Möglichkeit hat, so ein Offline-Event in der Form zu skalieren. Gleichzeitig ist es aber auch der Charakter des Satzes soll einfach zeigen, welchen Fokus wir darauf legen und immer gelegt haben, das Event wirklich so special zu machen, dass wir es glauben, wir wirklich, dass es das beste Mass Participation Event in der Sportwelt ist. Vom Gesamtsetup, wie es aufgebaut ist, wie die Athleten, durch welche Art der Customer Activation, die außerhalb des Events passiert, die ganze Journey beim Event, vom Ankommen bis zum Finish, die Art und Weise, wie man in den Fokus gesetzt wird, da steht dein Name auf der Anzeigetafel, wenn du durchs Ziel läufst, da gibt einen Starttunnel, der dich nochmal pusht, die Leute am Rand klatschen, genau wie beim London Marathon, auch alle und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das sind die Effekte, die, ja, die das zum ganz besonderen Event machen.
Mo, was ich nicht wusste, was ich jetzt erst in Vorbereitung auf den Podcast gelernt habe, wie groß das ist, wie erfolgreich ihr seid. Ich meine, währenddessen wir hier unseren Podcast machen, morgens um 8.30 Uhr, habe ich mal auf deine Seite geguckt, wo die nächsten Events stattfinden. Und ich habe so gedacht, naja gut, da wird demnächst mal einer in Hamburg sein und dann ist vielleicht mal einer in Frankfurt und vielleicht in München und dann mal in London. Und ich sehe, nee, die sind überall auf der Welt und teilweise parallel, um nur mal einfach ein paar Locations und Events zu droppen, wo jetzt die nächsten High Rocks stattfinden. Das ist in Madrid, Rio de Janeiro, Singapur, Johannesburg, London, Melbourne, Shenzhen, Vancouver, Stockholm, Amsterdam, Osaka, Vegas, Bangkok. Ich könnte weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist global, was ihr gebaut habt. Das ist so groß. Also wirklich, congrats.
Ja, vielen Dank. Ja, wir sind in 115 Städten von ja, Sydney bis Los Angeles. Eigentlich überall verteilt, ich glaube inzwischen 35 Länder, wo wir Events machen und wollen noch ein bisschen weiter wachsen. Das ist das Schöne, dass wir festgestellt haben, dass wir haben bis jetzt noch keinen Markt gefunden, in dem die Idee nicht funktioniert, also in dem der Sport nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch das beste Zeichen, dass da wirklich so eine True Nature of Sport hintersteckt, ja, dass die Leute das als ihren Sport identifizieren. Weil sonst würde es auch in der Form. Es gibt sonst immer logische Trends, ja. Also warum wird in Deutschland kein Cricket gespielt? Ja? In anderen Ländern. Es gibt gewisse Sportarten, die funktionieren halt in einigen Ländern und gewisse Trends, die funktionieren in einigen Ländern. Und dann gibt es wieder welche, die in anderen nicht funktionieren. Und das haben wir bis jetzt nicht erlebt. Und das ist bei diesen Mass-Participation-Sportarten, das sind die wenigsten, bei denen das wirklich so funktionieren kann, ja, dass man Marathon funktioniert überall, kannst überall einen Marathon auf der Welt laufen. Triathlon hat ein bisschen noch andere Herausforderungen, weil gewisse Grund mit Schwimmen und so dazukommen müssen. Aber da und das, auf dem Weg sind wir und da freuen wir uns sehr drüber.
Und von der Business-Side, ich habe gesehen, so im Schnitt kostet so ein Ticket, wenn man teilnehmen möchte, bei euch so rund 130 Euro. Es geht über mehrere Tage, 3-4 Tage sind solche High Rocks-Events. Und das Gleiche, du kannst eben noch als Zuschauer dabei sein, das ist etwas günstiger, habe ich gesehen, Ticketpreise so um die 15 Euro. Und da habt ihr fast nochmal die gleiche Anzahl, es kommt fast nochmal die gleiche Anzahl an Zuschauern wie an Athleten. Das heißt, wahrscheinlich kommen alle mit ihren Families, mit ihren Freunden an und die dann anfeuern und aufmuntern.
Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass wir haben dieses Jahr, also Kalenderjahr, da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein bei unseren Zahlen, Kalenderjahr 25, haben wir so knapp 1 Million Teilnehmer und auch 1 Million Zuschauer. Das kann man ungefähr so sagen über den Daumen. Und das sind hauptsächlich Family and Friends, die jetzt bei den Races anfeuern. Tatsächlich ist es so, dass wir diese Zuschauertickets zum Beispiel verkaufen, weil wir so Max Capacities haben in den Venues. Also wenn da 5.000 Teilnehmer am Tag sind, dann haben wir dann eine maximale Kapazität von zum Beispiel 12.000 Leuten, die gleichzeitig in der Halle sein dürfen. Das heißt, wir müssen Spectator-Tickets verkaufen, weil wir das einfach kontrollieren müssen, wer rein und raus geht. Und ansonsten könnten teilweise die Family and Friends von Einzelnen nicht mitkommen, wenn wir da das nicht in einer gewissen Form reglementieren würden. Also das ist schon ganz spannend.
Was ist deine Perspektive, Mo? Wie geht's weiter? Was ist die Vision? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist High Rocks nicht nur ein Trend, sondern du begreifst es als richtige Sportart. Es gibt mittlerweile Gyms, in denen ich richtig High Rocks Trainings machen kann. Und ich habe einen Satz von dir gehört, dass du dir vorstellen kannst, dass High Rocks auch irgendwann olympisch wird, eine olympische Disziplin wird.
Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich aktuell immer die Garantie, das glaube ich tatsächlich hundertprozentig, dass der Sport olympisch wird. Ja, ob das jetzt, also das Konzept, was wir machen mit den 8 Läufen und den 8 Workouts, so in der Form, das wird, da bin ich mir ganz sicher. Ob das jetzt dann da High Rocks heißt oder ob das eine andere Logik hat und die Sportart Fitness Racing oder irgendwas in der Richtung. Aber das ist einfach nur logisch. Also das ist einfach eine Sportart und das meine ich überhaupt nicht hochtragend, sondern wirklich so humble, wie es geht. Wir haben da einfach eine Sportart erfunden, die es vorher nicht gab. Und das gab es jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren nicht so oft, dass eine völlig neue Sportart erfunden wurde. Aber das muss man sich jetzt einfach eingestehen, dass das eine Sportart ist, die gefehlt hat. Diese Mischung aus Fitness, Workouts und Laufen, diese Kombination, diese Multisport, dieser Multisport-Ansatz, den es ja auch in verschiedenen Bereichen schon gab. Wir haben ja nicht die einzelnen Workouts neu erfunden. Wir haben nur diese zu einer, glaube ich, sehr guten Symbiose zusammengepasst, packt. Und entsprechend wird diese Art von Sport wird olympisch, da bin ich mir ganz sicher. Das brauchen die Olympics auch, weil man sieht ja an dem Zulauf, den wir haben mit 1 Million Teilnehmer in diesem Jahr. Ich meine, damit haben wir schon mehr Athleten als die meisten olympischen Sportarten Athleten haben oder viele olympische Sportarten Athleten haben, ja, im Jahr, wenn man in die einzelnen Sportarten reinschaut. Und genau, also das heißt, wir haben so eine gewisse Dynamik, die, glaube ich, an der da die olympische Bewegung auch nicht vorbeikommt. Aber wir haben da keinen Druck und wir beschäftigen uns da intensiv mit und verfolgen dieses Ziel auch.
Sensationell. Mo, ich weiß, du musst gleich weg. Ich meine, bei den Events, die ihr macht, ist das kein Wunder. Wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch 3 schnelle Fragen. Ich finde das so sensationell, dass du als Olympiasieger, wo du eigentlich sagst, hey, Athleten sterben 2-mal. Du bist Olympiasieger und du erfindest dich neu und erfindest eine neue olympische Disziplin, die es vorher noch nie gegeben hat. Ich finde das ist so genial.
Ja, also wie gesagt, die Credits gehen natürlich nicht an mich, sondern vornehmlich auch vor allem an Christian und an den Rest des Teams. Aber es ist eine schöne Story, auf jeden Fall. Und die motiviert mich auch und die bedeutet mir viel, auf jeden Fall.
Wow, Glückwunsch dazu. Dann folge ich euch natürlich auf Social Media. Ich sehe die ganzen Videos. Es macht so viel Spaß, schon zuzugucken. Alleine auf euren Channels kann ich nur auch jedem aus der Tomorrow Community empfehlen. Entweder geht er selbst hin, macht mal selbst mit oder schaut es euch an. Die Leute sehen alle so happy aus. Es ist so eine unfassbare Positivität. Ist das auch einer eurer Erfolgsfaktoren? Einfach dieser positive Platz, den ihr schafft in so einer Welt, die so kompliziert und schwierig und wirtschaftlich unter Druck ist, Krisen, Kriege, und dann habt ihr da 3-4 Tage euren Happy Place?
100%. Also der Driver von dieser Community ist, man strengt sich gemeinsam für was an oder auch alleine, man hat ein Ziel, man verfolgt dieses Ziel, man versucht es zu erreichen, man stellt sich der Herausforderung und dann crossed man die Finishline und ist einfach nur glücklich. Da siehst du nur smiling people nach ein paar Minuten, kurz zum Durchatmen. Aber und das ist, als Plattform sowas geschaffen zu haben, ist Wahnsinn. Und also wir sagen auch häufig, weil, weißt du, heutzutage hast du 1000 Diskussionen. Natürlich ist unser ganzes Setup nicht gerade carbon neutral. Wir fliegen um die Welt. Wir bauen überall auf der Welt Events auf, haben 17 Trucks, das 15 Mal, die um die Welt fahren und da die Events aufbauen. Aber wenn ich überlege, was wir auf der anderen Seite, wie viele Menschen wir dazu bringen, Sport zu machen, sich zu bewegen, gesund zu sein, wo wir auf anderen, dann ist, glaube ich, die Gesamtkostenrechnung in dem Bereich trotzdem immer noch eine sehr positive. Und das als in den Vordergrund zu rücken, ist uns wahnsinnig wichtig. Wir haben eine super gesunde Sportart gebaut, wo das Training sehr ganzheitlich, ganz körperlich ist. Und das ist für uns komplett im Fokus.
Was ist das schönste Kompliment, was du bekommen hast von einem der Athletinnen oder Athleten auf den ganzen Events, wo du das Gefühl hattest, so wow, ich habe es richtig gemacht?
Ja, nee, darum geht's mir nicht. Aber ich glaube wirklich, dass das schönste Kompliment, was wir bekommen können, ist einfach täglich, wenn die Leute das, was wir da reinstecken, appreciaten. Weil es gibt so viele, bei 1 Million Teilnehmer ganz laut natürlich auch immer die Beschwerden und viele, und wir machen auch viele Fehler und viele Dinge klappen nicht und einige, jeder hat seine individuelle Erfahrung und da ist auch mal was schiefgelaufen und das beschäftigt auch meine Teams, unsere Teams natürlich sehr, die sich da jeden Tag mit beschäftigen. Und wenn man da immer zu sehr nur auf das fokussiert ist, weil wie in unserer Gesellschaft ist es so, denen es gefallen hat, die schreiben dir keine E-Mail. Hey, Event war toll. Aber denen es nicht gefallen hat, die schreiben alle eine E-Mail. Und so hast du Leute bei uns im Customer Service oder auch in den Social Media Teams global, die einfach sehr viel Druck haben, weil sie sich den ganzen Tag damit beschäftigen, mit denen, die nicht happy waren. Und diese Zahl ist wahnsinnig klein, weil das sind vielleicht 2-3%. Aber trotzdem machen sie natürlich eine Menge Lärm. Und deswegen umso mehr freue ich mich immer, wenn Leute auch die Zeit finden, den Teams mal eine E-Mail zu schreiben und da mal eine Nachricht drin steht, die heißt, ey, das Event war unglaublich, ihr habt mich da und da hingebracht. Wir haben Nachrichten schon bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir hatten Selbstmordgedanken und der Gedanke, mich wieder für was zu motivieren, hat mich aus dem Loch gezogen. Und jetzt mache ich seit einem Jahr High Rocks und habe gerade meinen neuen persönlichen Rekord in 2 Stunden geschafft und jetzt will ich auf 1,40. Und also das sind alles so Kleinigkeiten, also oder Großigkeiten, aber einzelne individuelle Stories, die uns unglaublich motivieren.
Und Mo, die letzte Frage. Was ist dein Life-Learning? Du bist jetzt 41 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinen Karrieren, muss man jetzt ja sagen, erlebt und erreicht hast, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, um Business-Ratschläge zu verteilen. Ich glaube, das habe ich auch früher schon in meinem Sport gesagt, ich kann beschreiben, wie ich Dinge gemacht habe und dann kann sich jeder da rausziehen, die Dinge, die er meint, die für ihn auch passen. Ja? Ich bin sowieso insgesamt, ich glaube, es gibt keine guten Ratschläge. Ich glaube, es gibt nur Ratschläge und jeder muss dann selber entscheiden, ob das für ihn selber ein guter oder ein schlechter Ratschlag ist. Und manchmal kann man das schon bewerten und manchmal kann man das erst in der Retrospektive sagen, ob es ein guter war. Erstmal ist es nur ein Ratschlag. Und mein Weg war, dass ich immer sehr opportunistisch mir angeguckt habe, was sich für Möglichkeiten ergeben und mir dann die geschnappt habe, an die ich geglaubt habe. Das war auch als Sportler schon so. Ich war nicht derjenige, der mit 13 schon unbedingt in der Bundesliga sein musste. Aber als die Chance mit 17 kam, habe ich sie gegriffen und dann hat es auch relativ schnell geklappt. Natürlich gehört da auch wieder andere Faktoren dazu. Und so war es eigentlich immer, hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und es ist auch heute noch so. Ich bin nicht derjenige, der sich als Beispiel irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt, wo ich mein Geld investiere oder was ist noch so alles für Businesses gibt, wo man vielleicht investieren könnte oder was auch immer. Und trotzdem habe ich bis jetzt jedes Mal irgendwie kamen spannende Sachen dann zu mir und ich habe eine Chance gesehen, habe ich mich da mal gemeldet und habe in auch tolle andere Businesses noch investieren können, ohne sie wirklich gescannt zu haben oder im Markt zu scannen oder wie auch immer. Also ich würde sagen, trust your gut und verfolg die Dinge, auf die du Lust hast, sei bereit, ein bisschen Risiko einzugehen. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ich weiß aber nicht, ob das für jemand anderen kopierbar ist oder funktioniert. Für mich hat es funktioniert und deswegen kann ich das so sagen, aber ich bin da sehr vorsichtig mit Ratschlägen.
Mo, vielen, vielen Dank. Du bist auf jeden Fall ein toller Blueprint. Also das Learning ist für mich, was ich mitnehme. Ja, Athleten sterben zweimal, aber du zeigst, sie können auch jederzeit neu geboren werden.
Ja, und das, wenn ich das noch abschließend sagen darf, weil den Satz habe ich gerade neulich von gelesen, schönes Zitat, weil da wurde auch mein Zitat, Athleten sterben zweimal, genommen, aber es wurde umgedreht in die Tatsache, dass das Tolle daran ist, das heißt, man wird auch einmal wiedergeboren. Und das ist eigentlich das, was du auch gerade sagst, das ist eigentlich das positive Takeaway von dem Satz, wenn man es eben versucht, ins wirklich Positive umzudrehen.
Wow, tolle Motivation. Mo, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family, für die ganze High Rocks Community, für diese krassen Events und wirklich Shoutout an die Tomorrow Community. Geht da mal hin, macht da mal mit, schaut euch das an. Das ist wirklich krass. Und ich finde, das ist so eine der besten Founder Stories des Jahres, wirklich von einem Olympiasieger dazu zu kommen, eine eigene neue olympische Disziplin zu erfinden, zu founden und möglich zu machen. Wow, danke, danke für die Reise, Mo.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.